Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom Diffus Magazin. Mein Name ist Daniel Koch und ich freue mich sehr, gleich die Autorin eines Buches vorzustellen, zu dem ich auch eine Art persönliche Verbindung habe. Ich habe gleich nämlich Tex Brescott und Christian Schlodder im Studio. Die haben gerade zusammen, mit wechselnden Erzählperspektiven, das autobiografische Dreck und Glitzer geschrieben, das letzten Freitag bei Kiwi erschienen ist. Der Untertitel des Buches erklärt vielleicht etwas besser, worum es da geht. Der lautet: Eine Geschichte von der Straße und vom Licht an dunklen Orten. Die beiden erzählen in dem Buch das Leben von Tex. Und das war lange Zeit von einigen Härten geprägt. Er kämpfte mit einer Drogensucht, lebte eine Weile auf der Straße und musizierte oft an einer Fußgängerbrücke am S-Bahnhof Storkower Straße in Berlin. Diese Brücke hat in Berlin den leidlich liebevollen Spitznamen der Lange Jammer. Dazu muss man wissen, inzwischen ist Tex Brescott ein etablierter Musiker. Vor gut 2 Jahren kam die Punk-Instanz Slime nämlich auf die Idee, ihn als neuen Sänger an Bord zu holen. Und auch wenn das den Die-Hard-Fans nicht gefällt, seitdem sind Slime wieder spannender geworden. Und spielen weitaus größere Konzerte. Aber, und da kommt der Journalist Christian Schlodder und ein ganz kleines Stück weit auch meine Wenigkeit ins Spiel. Vor gut 8 Jahren lief Christian nach einem Scheißabend über den Langen Jammer und blieb plötzlich wie angewurzelt stehen. Weil das kämpferisch gebellte Lied eines Straßenmusikers seine Miso-Stimmung auf den Punkt traf. Er beschloss recht spontan, einen Sixpack beim örtlichen Kaufland zu kaufen und den Abend mit diesem Sänger zu verbringen. Am nächsten Tag rief Christian bei mir an. Ich war damals Chefredakteur des Intro-Magazins und Christian hatte für uns schon einige Reportagen geschrieben. Er war und ist ein Typ, der ein gutes Auge für spannende Menschen hat. Und er fragte mich, ob er für uns, also für Intro, über diesen Musiker schreiben könnte. Der nannte sich damals noch Tom. Ich kann mich noch recht genau erinnern, wie er meinte so, hey, du musst den hören, dieser Typ hat was. Die Reportage, die daraus entstand, erschien in der vorletzten Intro-Ausgabe ever, unter dem Titel Euphorie und Asphalt. Und war, das hat Tex immer gerne, am Langen Jammer vor seinen Kumpels gedroppt, eine Seite länger als die Titelstory über die Arctic Monkeys. Es war auch der erste längere Text über ihn. Als dann kurz darauf eine junge Frau mit dem Handy filmte, wie einen seiner Songs namens Parkbank in Treptow spielte und das hochlud, wurde auch das Internet auf ihn aufmerksam. Und das Ding ging viral. Über die Entstehung dieser ersten Reportage hinaus erwuchs dann eine lange, bisweilen auch mal hitzige Freundschaft zwischen Tex und Christian. Und nun eben dieses sehr besondere und sehr mitreißende Buch. Und eben dieses sehr besondere und sehr mitreißende Buch, über das wir jetzt sprechen werden. Deshalb, verzeiht, wenn es hier ein paar dankbare Buddy-Vibes von allen Seiten gibt. Ich glaube aber, es ist uns trotzdem gelungen, den Talk journalistisch zu halten, obwohl es auch 1-2 Bierchen dabei gab und die beiden im Vorfeld schon 1-2 Mal auf die Veröffentlichung angestoßen hatten. In diesem Sinne, Prost und viel Spaß bei diesem recht ausführlichen Interview.
Dann schalte ich doch sozusagen jetzt mal rüber in den Interviewraum und freue mich sehr, Tex Brescott und Christian Schlodder hier sitzen zu haben. Hallo ihr beiden, wie geht's euch? Wo kommt ihr gerade her?
Hi, moin. Ich komme gerade aus Steglitz und habe wenig gepennt, weil das einzige Hotel, das noch Zimmer frei hatte, gestern Nacht einen Feueralarm hatte.
Oh, ist immer schön.
Ja, es war richtig spannend.
Und dann so in Schlafunterbuchse dann einmal das Treppenhaus runter?
Nee, viel geiler. Ich saß vor dem Hotel und habe mir meine Feierabendtüte angezündet und just in dem Moment ging der Alarm los und das Hotel leerte sich langsam und alle kamen raus und auf einmal kam Polizei und Feuerwehr und ich dachte mir, ach Berlin, ich habe dich vermisst.
Da ist es wieder.
Am Ende war nichts los, aber es hat mich noch mal ein paar Stunden Schlaf gekostet.
Ach shit.
Aber sei es drum, das war es wert. Ein paar gute Gespräche geführt, deswegen mit Leuten, die noch wach waren.
Sehr schön. Und du, Christian, was ging bei dir heute vorher?
Gar nicht so viel. Wir haben mit Text von nochmal angestoßen aufs Buch ein bisschen. Ist so was Besonderes. Jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt. Ich habe ja die Theorie, ich bin der einzige Mensch in Berlin, der weder einen Podcast besessen hat, noch eingeladen wurde in einen. Deshalb mal gucken, wie es wird. Ne?
Das kriegen wir auf jeden Fall weg. Ich muss ein bisschen sagen hier, Full Disclosure, man nennt es auch Klüngel, aber eigentlich ist es das nicht. Es gibt tatsächlich eine Verbindung zwischen den drei Leuten, die hier sitzen und das finde ich eigentlich sehr schön. Christian war vorher Journalist oder wollte Journalist werden und hat mal irgendwann, als ich die Intro gemacht hat, er war immer der Typ, der spät nachts angerufen hat und dann so Sachen hatte wie, du, ich stehe hier gerade in Seoul und neben mir steht ein Typ, der wollte letzte Woche von der Brücke springen, wo jede Woche 15 Leute runterspringen und daneben steht der Typ, der ihn da runtergequatscht hat, kann ich darüber eine Reportage machen? Und irgendwann sagte er auch mal, ich habe an einer Brücke einen Straßenmusiker getroffen, Tom, Alter, der kann singen, können wir da eine Reportage rausmachen? Ja, dieser Tom, warst du, Tex? Und deswegen, wo ich euch beide jetzt mal so sitzen habe, finde ich das eigentlich ganz schön. Berichtet ihr doch mal, wie könnt ihr euch an diese Zeit erinnern, wie ihr euch so quasi kennengelernt habt? Fangen wir vielleicht bei dir an, Tex.
Bei mir ist wahrscheinlich ein bisschen verschwommener als bei Mr. Schlotti, weil ich damals noch ziemlich raus war. Aber ich kann mich an den Tag erinnern, es ist ja regelmäßig passiert und es kam immer wieder mal irgendwer und hat irgendwas gewollt oder versprochen und war am Ende irgendein Honk. Aber dieser Herr kam mit einem Sixpack zurück, irgendwie, nachdem ihn ein Song, ein bestimmter, gecatcht hat. Ich glaube, es war nach Berlin. Und haben uns kurz unterhalten und gedacht, okay, ja, mal kicken. Du weißt, für wen? Keine Ahnung. Und irgendwann hat er gesagt, so, ich habe jetzt wen, der will das machen. Und die wollen dann eine Story draus machen. Und der Herr heißt Daniel Koch. Und das ist das erste Mal, dass ich dir gegenüber sitze.
Dito.
Ja, eine Freude, dich endlich kennenzulernen.
Ebenfalls.
Das ist jetzt über 6 Jahre her. Und das war der erste Artikel, der über mich geschrieben wurde, bevor irgendwas anderes passiert ist, vor jeglichen Viralvideos oder sonst was. Ja, und dann fing er einfach an, aufzutauchen, immer wieder. Und dann blieb er auch.
Jahre später nicht abgeschüttelt.
Ja, alles versucht. Ne?
Ja, Christian, ich habe tatsächlich auch nochmal ein bisschen reingelesen und finde den Anfang des Textes ganz schön, weil er ganz gut zu meiner Frage passt, deswegen jetzt nochmal ergänzend. Da steht nämlich, 30 Stufen trennen den Bahnsteig des schmucklosen S-Bahnhofs Storkower Straße von der noch schmuckloseren Fußgängerbrücke, die auf 2 Seiten über die Gleise der Ringbahn führt. Bis heute suche ich die Stufe, auf der ich kurz innehielt und am Ende entschied, zurück nach oben auf die Brücke zu laufen, um nochmal einen Song zu hören. Hast du diese Stufe inzwischen gefunden und wie schaust du auf euer Kennenlernen?
Ich habe die Stufe nicht gefunden. Doch wir alle, die diesen S-Bahnhof Storkower Straße nicht kennen, ist wirklich eine schmucklose Fußgängerbrücke. Vollbeton, vergilbte Scheiben. Also alles andere als romantisch, würde man sagen. Ja. Und die heißt ja im Berliner Volksmund auch der lange Jammer. Und wenn man oben steht, weiß man warum. Und ich hatte damals um die Ecke gearbeitet. Hatte damals einen richtigen Scheißtag, glaube ich, hinter mir. Wollte einfach nur zur S-Bahn gehen. Da fährt ja die Ringbahn, die die Berliner A-Bereich rumfährt. Und bin da runtergelaufen wollte eigentlich nur in die Ringbahn steigen. Und dann dröhnte von oben mit einer sehr eindringlichen Stimme, das werde ich auch nicht vergessen, die Zeilen, heul nicht rum, reiß dich zusammen, lass nicht zu, dass sie dich so sehen.
Steh wieder
auf
gut.
Und lebe. Ging's weiter. Kannst du deine Kreise ziehen?
Mehr kann keiner von dir verlangen.
Kannst du deine Kreise ziehen? Die Frau von der Caritas riecht nach Chanel und Bruder, du riechst nach Berlin. Und ich dachte so, wow, ist ein bisschen pathetisch so, aber fühle ich gerade sehr, ohne zu wissen, wie Chanel riecht. Bin dann nach oben gelaufen, nochmal, um zu gucken. Die Ringbahn fuhr dann einfach ab ohne mich. Da saß er da, kann man auch sagen, der sah sehr fertig aus im Zeitpunkt. Und dachte aber trotzdem sehr eindringlich, sehr cooler Sound, den du rausgeholt hast. Bin dann rechter Hand den langen Jammer runtergelaufen, da ist nämlich ein Kaufland, bin rein durch die Gänge, hab dann einen Sixer Jever gegriffen. Ich dachte, Mensch, der Mann singt so bittere Lieder, der trinkt bestimmt doch Jever. Und,
die Marketingabteilung schreibt schon mal mit von Jever.
Ja, wir können das ja auch wegbürgen. Genau. Und bin dann zurück und hab gesagt so, ja, pass auf, ihr habt einen richtigen Scheißtag, hier ist ein 6er-Träger Bierchen, hast du Bock, und der meinte aber so, ja, hi, ich bin Tom. Und so haben wir uns kennengelernt quasi. Da ging es nämlich noch gar nicht darum, dass wir eine Story machen wollten. Das kam erst später. Ich habe damals ja schon für euch ein bisschen was nebenbei gemacht. Es hat sich so ein bisschen entwickelt, weil ich fand das immer sehr spannend, weil nicht nur Text da oben, der da gespielt hat, sondern auch andere so Obdachlose oder wohnungslose Straßenmusikerinnen und Straßenmusiker. Und das war ja so ein eigener Kosmos, der auch sehr spannend war, eine Welt, die ich nicht kannte, sehr rough, sehr rau, aber auch irgendwie mit sehr viel Herzlichkeit und so Songs, die ja du auch geschrieben hast und andere Leute da oben waren, die so sehr eindringlich waren und die man trotzdem irgendwie so fühlen konnte, auch wenn man jetzt nicht irgendwie obdachlos war. Oder wie von den Problemen, die da behandelt wurden, nicht so viel Ahnung hatte. Ja, das fand ich sehr spannend und genau, Da habe ich dir gesagt, so
lass uns machen.
Ich habe was, Verrücktes. Ja.
Da gehen wir gleich auch noch ein bisschen mehr rein, weil das natürlich auch ein sehr präsenter Teil eures Buches ist. Stichwort bisschen pathetisch. Wir waren auch durchaus pathetisch. Wir haben in der Einleitung auch geschrieben, nun soll die Musik ihn aus all dem herausführen und sein neues Leben ermöglichen. Das ist ein Alles-oder-Nichts-Ding, sagt er selbst. Wenn wir jetzt hier reden, wo du am Freitag eine neue Single rausbringst, wo du jetzt Sänger der Punkband Slime warst, bist in den letzten Jahren, sieht das erstmal auf den ersten Blick so aus, alles oder nichts? Das ist ja wirklich aufgegangen, ein Stück weit. Aber wie blickst du jetzt auf so einen Satz aus so einer Zeit, wo es ja wirklich alles andere als klar war?
Ich habe gar keine Zeit, drüber nachzudenken.
Einfach
weitermachen, einfach die Welle surfen, bis sie bricht, bis wir am Strand ankommen. Was auch immer das bedeuten mag. Ich weiß nicht, ob ich die Frage besser beantworten kann. So, ich habe die Frage stellt sich mir gar nicht so. Diese Idee von, wie oft ich das schon gehört habe, jetzt hast du es geschafft.
Ist ja Quatschsatz eigentlich auch, ne? Hat man ja nie so richtig, oder?
Das kommt immer auf die Definition von geschafft an. Also ja. Das ist wie so die Definition von Punk oder normal. So, da hat jeder eine eigene Idee von. Und geschafft habe ich es, wenn ihr mich in entweder verbrennt oder verbuddelt, Alter, bist ein, habe ich zu tun. So.
Ist vielleicht auch, wenn so viel passiert, keine für eine gewisse Weile keine schlechte Strategie, ne?
Das ist die einzige Strategie. Du weißt überhaupt nicht, ob du morgen kriegst. Gib einfach heute Vollgas und mach das Beste draus. Carpe diem, ganz von wegen pathetisch und das ist so.
Wenn, dann rennen wir da lachend in die Kreise.
Hedonistisch nennt man das, glaube ich, oder?
Oder das.
Mit glänzenden Augen.
Genau. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich dann sehr gefreut. Also ich habe Teile dieses Buches, ich glaube das erste Mal, als ich wirklich was gelesen habe, saßen wir, glaube ich, in der Madonna-Bar hier ein paar Straßen weiter und ich habe auf dem Handy-Display ein Kapitel, was ihr gemeinsam geschrieben habt, gelesen. Jetzt ist das Buch da. Dreck und Glitzer, eine Geschichte von der Straße und vom Licht an dunklen Orten, bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Und darf ich in dieser Runde ja sagen, ich fand im ersten Moment den Titel richtig scheiße. Ich habe dann gehört, es gibt eine Geschichte dahinter. Ich finde den Untertitel richtig schön, der trifft die Sache ziemlich gut. Deswegen jetzt mal die Frage, ich habe inzwischen meinen Frieden damit gemacht, aber warum ist es Dreck und Glitzer geworden und wo kommt der Glitzer her? Es ist ja nicht der Berliner Hippie.
Dürfen wir hier offen reden, ist die Frage.
Ja, das machen wir jetzt einfach. Ja. Also, wo kommt der Glitzer her? Der ist überall, den musst du erkennen. Ich glaube, die Frage ist gar nicht, wo kommt er her, sondern kannst du ihn sehen?
Das ist schon gut getroffen. Glitzer hat ja auch das Problem, dass es halt so schlimme Fürsprecher gibt, so ein bisschen. Also Glitzer ist ja eigentlich eine schöne Sache, reden wir nicht über Umweltschutz, aber man denkt halt automatisch an diesen Billo-Glitzer, den man dann halt bei Sonntagnachmittags-Rave hat. Aber es ist ja eigentlich was Schönes auch.
Ach, und es kann alles möglich. Also ich habe schon Pisselachen gesehen, die haben richtig hart geglitzert im richtigen Moment. Glitzer, nicht alles was Gold. Ich meine, da kannst du jetzt 1000 Euphemismen auspacken, wenn du Bock hast. Wow, mir ist das Wort Euphemismen eingefallen.
Ne?
War das sogar richtig?
Das war sogar richtig.
War grammatikalisch richtig, korrekt.
Grammatikalisch korrekt. Auch
ich habe seit der 9. Klasse keine.
Auch der richtige Plural sogar. Ja.
Von wegen Straße und so.
Ja, ja, ist alles Bullshit.
Ich wollte gerade sagen, alles nur.
Nee, du musst den Glitzer schon sehen. Der ist überall, jeden Tag um dich rum.
Aber um da ein bisschen anzudocken, das Fremde mit dem Titel hatte ich auch am Anfang. Muss vielleicht ein bisschen erzählen. Wir hatten erst eine andere Idee. Es läuft im Prozess so ab.
Wenn es hier so klimpert zwischendurch, das ja, ist kurz hier der Bieröffner, der einmal über den über den Tisch geht.
Weil ich das Feuerzeug nicht rauspacken.
genau. Wir hatten in dem Prozess ja so, sollten wir selber Titel vorschlagen. Es gab so einen Arbeitstitel, mit dem wir rausgegangen sind damals und auch andere Ideen. Und eigentlich mein Favorite wäre gewesen, der lange Jammer, weil es ist auch sehr zentral im Buch, kommt immer wieder vor, also vieles trifft sich auf der Brücke, die Geschichten, die da andocken. Das war dann dem Verlag zu romanlastig und dann reden halt ein Haufen Leute mit, auch der Vertrieb und dann.
Es macht ja auch Sinn, so ein Buch soll ja, also das ist ja die große Hoffnung, da spielen natürlich auch Marketinginteressen eine Rolle und es muss ein Titel sein, der die Leute catcht und der vor allen Dingen halt auch Leute reinholt, glaube ich, die keine Slime-Platten zu Hause haben und deswegen finde ich ihn, also ich habe da auch sehr meinen Frieden mit gemacht, ich habe das auch nur so ein bisschen polemisch reingedisst, aber ich finde, das ist ein Buch, was viele mit nach Hause nehmen sollten. Aber der lange Jammer sehe ich auch, hätte ich jetzt irgendwie aus Lektorensicht oder aus Marketing-Sicht so, ja, okay, halt eine roughe Biografie mit sehr schönen Momenten auch, der lange Jammer zu nennen, ist vielleicht auch ein Downer im Titel, wo man halt, wenn man den Ort nicht kennt, die Poesie nicht so ganz versteht. Aber ich finde es tatsächlich sehr interessant, dass sie an diesem Ort beginnt. Und der lange Jammer ist natürlich auch so ein klassischer Berlin-Hasslieben-Kosenamen für einen Ort, hätte ich jetzt fast gesagt. Und es ist ja ein sehr spezieller Ort. Deswegen
kennst du den? Warst du mal da?
Ich kenne ihn tatsächlich. Also ich bin da manchmal dann zum Aussteigen ins Kaufland, weil ich auch mal eine Weile und dann so in der Nähe halt vom Treptower wohne. Aber es ist ja wirklich ein sehr spezieller Ort. Deswegen Text jetzt vielleicht mal an dich gefragt. So, du sagtest schon, zu der Zeit war halt auch viel los und so. Man hat wahrscheinlich nicht so alles andere als poetisch auf diesen Ort geguckt, aber was ist deine Verbindung mit diesem Ort oder wie schaust du jetzt auf diesen Ort, der ja dann doch auch, das wird ja auch in deinen Textparts deutlich, schon auch was Besonderes hat?
Hat er auf jeden Fall. Da passieren einfach, ich glaube immer noch, da ist irgendeine Art von Vortex oder irgendein Wurmloch da oben in diesem Tunnel. Irgendwas passiert da. Das merkst du vor allem in Momenten, wenn du alleine dort oben bist, wenn richtig Stille ist und nicht mal mehr die Tauben gurren. Und wie soll ich das? Das ist unmöglich in Worte zu fassen. Man muss dort hingehen, diesen Ort einmal sehen und entweder man spürt es oder nicht. Und wenn man spürt und da läuft gerade Musik, dann bleibst du klatschen. Ich habe ein Verhältnis zu dieser Brücke? Die hat mein Leben verändert. Also es war einfach, ich habe gesagt, okay, hier können sie mich nicht wegjagen. Das ist einer der Gründe, warum ich dort wirklich meine Standarte in den Boden gestampft habe. So, weil das die einzige Fußgängerbrücke über die Gleise ist im Umkreis von was auch immer, wie viele Kilometer du brauchst, um zu sagen, das gehört nicht der Bahn. Die einzigen, die mich dort hätten wegjagen können, wären das Ordnungsamt gewesen. Und die haben sich nicht die Bohne für mich interessiert. Weil bei mir gibt's nichts zu holen. Und die Bahnsekus haben halt aus Kulanz dort ihre kleine Patrouille bis zur Bushaltestelle auf der Lichtenberger Seite, haben eine gerucht und dann sind sie wieder gegangen. Und die paar, die probiert haben, mich zu verjagen, nachdem mir fest versichert wurde von jemand, der wusste, wovon er rede, so, nee, die können dich hier gar nicht verjagen. Ja, gut, dann, du, ich hab den ganzen Tag Zeit. Ist dir schon kalt? Wann hast du Feierabend? Wir können jetzt den ganzen, ich bleib jetzt hier, ich gehe hier nicht weg. Da rufe ich die Polizei, ich sag, ja, ruf sie doch. Die kennen mich schon alle. So, die wissen genau, solange ich hier oben bin und singe, ist hier oben alles relativ okay und niemand verblutet gerade. Der lange Jammer, ja, nein, Mann, das ist meine Brücke. Das ist hat ein Stück meines Herzens erobert, auf jeden Fall. So dreckig und räudig dieser Ort auch sein mag.
Ja, und Christian hat es ja auch schon gemerkt, so habe ich dich auch kennengelernt, wenn du Interesse an Geschichten, an Menschen hattest, dass du sich dann auch da immer sehr sehr rein gearbeitet hast, hast du das gesagt, und es klang schon durch, als du von gesprochen hast, es ist schon sehr, du hast da gestanden und da auch dir wahrscheinlich Gedanken gemacht, was sind das für Leute, wo kommen die her, was haben die für Geschichten oder was sind deine Erinnerungen an diesen Ort? Du hast ja dann auch hin und wieder da verbracht für die Story oder dann später auch, als es dann ein Buch werden sollte.
Ich habe tatsächlich sehr alte Erinnerungen an den Jammer, weil ich habe da in der Nähe mal gewohnt, ganz früher mal, oh Gott. 10, 15 Jahren oder so, deshalb kannte ich den auch. Dann in der Nähe gearbeitet und ich fand den deshalb immer auch sehr spannend, auch von den Leuten, weil es so sehr soziologisch durchgemischt war. Ne? Man hat den Friedrichshainer Nordkiez, der ist ja auch Friedrichshain, halt at its best. Du hast im Norden das, ja, die Lichtenberger Platten, wo du auch ein spezielles Milieu hast, aber auch Studentenwohnheime, die sich da getroffen haben. Und ich glaube, de facto ist das auch eigentlich Prenzlauer Berg. Fühlt sich aber auch gar nicht so an und es ist irgendwie so, sehr viel trifft da aufeinander und begegnet sich und rennt aneinander vorbei. So. Und das, ich glaube dann, als da die Straßenmusik war und dann auch die ganzen Leute aus dem Dunstfeld da oben rumgelaufen sind, was auch nochmal sehr speziell zu sehen, was auch noch in, sagen wir mal, Milieus sind oder Leute sind, mit denen man ja auch so, also ich persönlich jetzt nicht viel Kontakt habe, die auch eigentlich sehr warmherzig da auch in ihr Leben haben gucken lassen und so sehr viele so, sagen wir mal, Tagediebe und Nachtschwärmer, ne, Tagträumer, Tagediebe, ja, ihr wisst schon.
Alles zusammen.
Alles zusammen, genau. Also sehr, sehr spannend und das ist ja alles so auf dieser Brücke passiert, wo immer so Durchgangsverkehr ist, also Leute gehen halt vorbei, das heißt, man sieht unterschiedliche Leute, ne? Studenten, Leute, die irgendwie einkaufen wollen, Leute, die einfach zur Bahn wollen, genau, Leute, denen es einfach auch nicht gut geht, so alle Milieus durch und dann trifft sich das da oben irgendwie. Und wie Texas erzählt hat, vor allem als dann, zumindest bist du mir als erster aufgefallen, der da oben wirklich Musik gespielt hat, so ein bisschen, war es auch immer so ein bisschen so ein Happening. Ne? Also kam ja auch immer so Haufen verrückte Leute, so, also im positiven Sinne auch irgendwie. Ganze Klientel mit super speziellen Geschichten. Also, wir hatten es ja damals in der Intro-Geschichte aufgeschrieben, Leute, die irgendwie nochmal, keine Ahnung, den letzten Abend gefeiert haben, bevor die in die JVA-Tegel eingefahren sind. Oder kann mich noch erinnern, also Leute, die keine Kohle hatten, irgendwie abgeharzt haben auf den letzten Euros, aber ganze Kohle dann irgendwie in den Hund gesteckt haben mit so super Shishi und das alles so super verdampft an diesem kleinen Ort und du hast immer nur rumgeguckt und denkst so, irgendwie passt hier nichts zusammen, so, aber trotzdem ist es so ein, glaube ich, hatte es damals im Text geschrieben, da ist irgendwie so ein Lächeln da, auch wenn es so kein Kolgate-Lächeln ist und das fand ich immer sehr spannend, so, weil es zum einen rough war, aber auch irgendwie sehr ehrlich und irgendwie so, hatte immer das Gefühl, das ist so eine Geschichte von Berlin, an die man nicht denkt, wenn man an Berlin denkt, ne? Man hat so ein Bild im Kopf, auch, vor allem wenn du sagst Friedrichshain oder Prenzlauer Berg und der Jammer war da irgendwie schon sehr anders und sehr speziell. Ja, und vor allem deshalb, weil man ja das S-Bahnhof war und ich glaube, du hast es auch immer das Gefühl gehabt, Texas, man ist ja für viele Leute einfach unsichtbar. Ne? Also Leute gehen da einfach vorbei und kümmern sich nicht, was links und rechts passiert. In Berlin speziell. Und da fand ich es auch sehr spannend, mal zuzuhören, so was ist da dahinter. Und das viel Schönes, aber auch viel Wahnsinn. Und das, ja, das ist ja mal, glaube ich,
der lange Jammer der Outlaw unter den S-Bahn-Brücken.
Ich darf ihn vielleicht noch nicht verklären, aber er war schon speziell, ja.
Aber das finde ich, ist natürlich so ein bisschen die Fallhöhe bei so einem Buch. Also es steht ja völlig außer Zweifel, dass Text, du halt ein, Gott, oh Gott, in der Literaturwelt sagt man denn, oder bei autobiografischen, autofiktionalen Texten immer so, es ist authentisch und so. Aber das ist ja auch eine große Gefahr und ich finde es sehr interessant, wie du sehr früh im Buch mit einem sehr starken Kapitel halt genau gegen diese Romantisierung anschreibst. Und das war auch das, was mich in der ersten Single, die mit dir als Sänger bei Slime rauskam, also das Video und der Song dazu, was mich halt sehr gecatcht hat, weil das einerseits ein Hohelied auf die Leute
war. Das Video, das übrigens teilweise am Kotti und teilweise am Langjammer wirklich an dieser Brücke stattfindet, wollte ich nur nochmal.
Auf jeden Fall, also und auch mit dem Personal sicherlich, das da unterwegs ist. Aber wie wichtig war dir das, dass du relativ früh im Buch mal sagst, so, ey Leute, ne, kommt mir ja nicht mit der Scheiße so, ey, ne, hier, ach, das Straßenleben so romantisch und so weiter und so fort. Also ich finde, du schaffst eine sehr, sehr interessante Balance. Du würdigst die Leute, die da unterwegs sind und die Lebensgeschichten und schaffst es aber auch, ein Bild zu zeichnen, wo man dann nicht jetzt denkt, ach geil, ich lasse alles stehen und liegen und wohne jetzt in Berlin für ein Jahr auf der Straße. Wie wichtig war dir das und wie war es, solche Parts zu schreiben?
Das ist ein bisschen, das ist schwierig. Also teilweise kam von mir auch einfach nur eine Litanei von Text, wo ich einfach,
das stimmt. Christian nickt grinsend.
Also ne, mit viel Schweiß, Blut, Tränen und teilweise auch ein paar Flaschen Wodka da saß und einfach nur geschrieben habe und der arme Herr Schlotter das erstmal auseinanderpicken musste und irgendwie gucken, wo das reinpasst. Insofern die Struktur des Buches, wie es jetzt ist, es gibt Kapitel, die ursprünglich total anders aussahen und wo einfach, guck mal hier, das würde doch hier reinpassen und ne, um das auch lesbar zu machen und nicht nur eine, ist halt ein total anderer Prozess als einen Song zu schreiben, so, da hast du was, wo du dich ranhangeln kannst, du hast den Rhythmus, du hast den Flow, das muss sich reimen, du hast irgendwie Regeln, die du befolgen kannst und wenn du einfach nur da sitzt und schreibst und einfach nur deine Gedanken niederschreibst und ne, im Idealfall mit der Hoffnung, dass das irgendjemand anders auch nachvollziehen und lesen möchte. Wenn du so bist wie ich, dann brauchst du dabei Hilfe. So. Insofern kann ich die Frage, glaube ich, gar nicht gut beantworten, weil ich dir nicht mal sagen kann, wann, zu welchem Zeitpunkt ich das geschrieben habe. Das ist nicht alles chronologisch passiert, sondern das war schon ein Haufen Arbeit, jenseits vom eigentlichen Schreibflow, einfach nur, um das alles schön verpackt zu bekommen.
Das glaube ich. Also es ist ja auch immer dieser Punkt, ich finde auf der anderen Seite ist es ja ganz häufig so, wenn man das so hört und viel auch mit hauptberuflich Schreibenden spricht, dass es halt ganz häufig diese Momente, wo man gar nicht wusste so, huch, wie bin ich da hingekommen oder huch, wo ist das hergekommen und wie wichtig da dann halt Lektorat oder in dem Falle dann halt auch Co-Autor ist, um da halt so, Alter, das ist ein Nugget an Brillanz. Aber die 15.000 Zeichen davor und die 3.000 danach müssen wir nochmal neu sortieren. So.
Aber wenn du wüsstest, wie viel ich wirklich geschrieben habe im Vergleich zu dem, was jetzt im Buch ist, was aus 1.000 verschiedenen Gründen rausgenommen werden musste, ob wir jetzt von Persönlichkeitsrechten oder
und wie viel du noch schreiben wolltest, wo du gestoppt werden musstest, meinst du, das reicht?
Es war durchaus mehr als diese, wie viele Seiten hat das Buch?
Im Endeffekt sind wir jetzt
140, glaube ich.
Genau, wir sind halt mit die Danksagung ist auf Seite 238.
Das ich glaube, da fehlen noch mal so 200 Seiten eigentlich.
Ja.
Ja.
Und aber
die sind abgespeichert und aus denen werden irgendwann Songs wahrscheinlich.
Ja, denke auch mal, das klingt auf jeden Fall nach gutem Rohmaterial. Deswegen, Christian, jetzt in deine Richtung so handwerklich gefragt. Ich fand's wahnsinnig interessant, dass ihr es auch, dass ihr das gemacht habt und dass ihr das auch durchbekommen habt, dass ihr tatsächlich zwei Erzählstimmen seid. Und ich finde das auch typografisch sehr schön gelöst. Und es steht an der einen Stelle ein Part von dir, Christian, dieser sehr erstaunliche Satz für so einen autobiografischen Text. Oft haben wir nicht einmal die gleichen Erinnerungen. Text und ich haben einige Abende zusammen verbracht, die sich in der Rückschau als zwei komplett unterschiedliche Varianten des gleichen Moments erwiesen haben. Anderer Filter, anderer Fokus, andere Facetten. Und das ist das, warum ich eigentlich immer bei autofiktionalen und auch Autobiografien und so immer ein bisschen skeptisch bin, weil ich weiß natürlich, ganz viele davon werden entweder mit Ghostwritern oder von Ghostwritern und ihr habt diesen Prozess jetzt quasi auch ein bisschen öffentlich gemacht und eigentlich das, was ja immer das Problem ist, keine Sau kann sich exakt an alles erinnern, was in einem Moment reingefühlt hat und spannend wird's dann halt, wenn zwei drauf gucken. Warum habt ihr euch entschieden, diese erstaunliche Erzählform zu wählen und die Anschlussfrage wäre dann, wie hart musstet ihr darum kämpfen?
Ich kann ja mit der zweiten Frage anfangen. Ich glaube, relativ hart am Anfang. Also für mich war klar, dass wir es in der Form machen müssen. Worum sage ich gleich nochmal. Ich glaube, genau was du gesagt hast gerade, es gibt halt die Biografien nur entweder aus der Ich-Erzähler-Perspektive, halt mit Ghostwriter oder auch alleine geschrieben, wo man natürlich sehr stark reingucken kann oder wo natürlich so ein Autor, eine Autorin so sehr stark auch dann aus ihrer eigenen Position erzählt, so auch was sie gefühlt hat, Beweggründe, die man von außen nicht sehen kann, irgendwie erzählen kann. Aber natürlich auch die Sachen weglässt, die vielleicht nicht so cool sind, was ich so noch erinnere, immer. Und aus so einer journalistischen Perspektive, so aus der Vorperspektive, ist natürlich, kann man gut beschreiben und kann man, glaube ich, gut beobachten, aber wird auch nicht einmal als klar, weil man im richtigen Moment ja nicht in den Kopf reingucken kann. Und ja, ich glaube, der Verlag hat auch gesagt, so, naja, das können wir so nicht machen, weil sowas gibt's nicht. Es gibt entweder oder und weil mein Ehrgeiz ein bisschen gepackt zu sagen, ja genau, deshalb machen wir es genau so. Und es gab so ein paar Widerstände am Anfang, auch noch so ein paar Versuche, das irgendwie so umzudrehen und in eine Richtung zu drücken. Ich glaube, im Ende sind die auch ganz happy, dass es so geworden ist. Ich glaube, weil da ja auch, wie du gesagt hast, genauso zwei Blickwinkel auf den gleichen Moment sind, die nicht immer gleich sind. Und ich glaube, das wollten wir damit auch ein bisschen lösen, dieses, was ist so eine Wahrheit oder so eine Geschichte, die man über Menschen erzählt, weil ich habe ja Text vor 7 Jahren kennengelernt und habe ja auch viel von deinem Leben mitbekommen, aber aus meiner Perspektive damals, ne, was ich von außen gesehen habe. Es gibt so Aspekte von seinem Leben, wo ich absolut nicht dabei war, also diesen Aufwachsen an, oder seine Zeit in den USA, Aufwachsen in Bayern, das heißt, kann ich mir ja gar kein Beispiel erlauben, auch wenn ich seine Eltern später mal kennengelernt habe, aber irgendwie alles dann aus seiner Perspektive 20 Jahre später. Das hat super viel passiert. Und das trotzdem zusammenzubringen, um zu sagen, ja, lass doch mal auf diesen gleichen Moment gucken. Und es ist uns nämlich mal aufgefallen, dass wir dann wirklich mal auf Sachen geguckt haben. Ich glaube, vor allem das Thema Familie. Also Text hat eine eigene Motivation gehabt, wie er auf seine eigene Familie geguckt hat, die ich von außen stellenweise nicht verstanden habe, stellenweise auch irgendwie nicht geteilt habe, glaube ich, so in der Wahrnehmung. Ohne dass wir jetzt so eine Faktoren wie richtig oder falsch verhandeln mussten, so auf so einer moralischen Ebene oder so, sondern einmal sagen, also, naja, es hätte doch Wege gegeben, ja, wenn. Und das war dann spannend, auch in dem Prozess, das Buch zu schreiben, weil ich halt mehr davon erfahren habe, warum er so Sachen so sieht. Und ich glaube, du auch verstanden hast, warum ich Sachen dann irgendwie anders sehe, dass es immer irgendwie vielleicht eine Lösung gegeben hätte. auch wenn die im Moment nicht so klar gewesen wäre. Und das fand ich dann halt spannend, weil es ja so ein Nacherzählen von dem Leben ja auch so super kontrastreich ist und, glaube ich, an den Kontrasten sich auch runterarbeiten kann. Und du hast ja ein bewegtes Leben. Und deshalb fanden wir es dann in dem Moment, glaube ich, waren wir uns schnell einig, das genau aus dieser Perspektive zu erzählen. Weil ich glaube, als du dann den Vorschlag hattest, ein Buch zu schreiben, hat der gesagt, oh scheiße, nee, ich habe keinen Bock, so Ghostwriter zu sein oder so. Ne? Das ist ein absoluter Albtraum. Und das war, glaube ich, auch so meine Bedingung, das zu machen, so ein bisschen. Und ich glaube, hat ja ganz hoffentlich ganz gut funktioniert.
Ja, also von außen betrachtet würde ich sagen, weil es nimmt natürlich auch viel von dir, Tex, was du sonst hätte man halt viel mehr Kontext, langer Jammer, damit die Leute das verstehen so ein bisschen, ne? Das wurde natürlich auch outgesourced und dadurch wirken deine Parts halt häufiger noch rougher. Wie war dieser Schreibprozess für dich? Weil ich höre gerade schon raus, ich merke das immer, wenn man kreativ mit Leuten zusammenarbeitet, die man auch kennt und mag, das hat ja Risiken und Nebenwirkungen und halt Vor- und Nachteile. Und ja, ist natürlich ein interessanter Prozess, weil man natürlich dann auch gezwungen wird, halt nochmal eine andere Perspektive zu akzeptieren oder auch nicht. Aber hat natürlich vielleicht auch was Befreiendes. Also wie war so dieser Schreibprozess für dich? Weil es wird ja immer noch dein Leben verhandelt und da schwingen ja auch unfassbar viele Gefühle mit, was ja dann auch die Sache wahrscheinlich auch manchmal tricky macht.
Es war, ich fange hiermit an. Ich habe letztens zu meiner Lebensgefährtin gesagt, sollte ich auf die dumme Idee kommen, demnächst mal wieder ein Buch schreiben zu wollen, dann möchte ich von dir Folgendes hören. Ich hoffe, es ist ein Kinderbuch. Ansonsten schade, ich mochte dich. Es hat mich fast zerrissen teilweise, aber im Nachhinein war es ein dringend notwendiger Schritt in Richtung Selbstfindung. Das ist ein furchtbar ausgelutschtes Wort, aber trifft in diesem Fall absolut zu. Ich musste mich selbst neu erfinden, um zu überleben. Ich musste mich selbst neu definieren. Und das muss ich auch weiterhin. Eigentlich gilt das für uns alle. Der einzige Unterschied ist, ich hatte keine Wahl. Ich konnte es mir nicht mehr aussuchen. Ich musste halt. Ich würde es jedem empfehlen, es zu versuchen.
Ja, und das finde ich gerade interessant. Ich habe natürlich dann auch von außen so ein bisschen die Geschichte nach dieser Reportage mitbekommen und dann auch diesen sehr interessanten Move, dass du bei Slime dann einsteigst, und fand in diesem Buch jetzt sehr interessant, ich denke immer, ich bin in dieser Musikwelt so drin und ich will eigentlich nicht mehr so viel von Leuten lesen, wie die Musik entdecken, und habe dann doch festgestellt, das Kapitel, wo du beschreibst, wie wichtig dir Punkrock in frühen Jahren war und wie du Musik entdeckt hast und wie dein Vater immer Musikfan gewesen ist und was dir Songschreiben gebracht hat, da dachte ich dann, ja mal. Und das fand ich halt irgendwie sehr, sehr ergreifend dann auch wieder, weil ich wirklich das Gefühl hatte, das war jetzt wirklich halt so ein Hafen, wo man plötzlich ankommt und merkt, das ist es. Deswegen würde ich mal so ganz direkt nochmal, auch wenn es natürlich ausführlicher im Buch drin ist, aber was war für dich so dieser Schlüsselmoment, wo du wirklich gemerkt hast, ey, fuck, Musik, das ist es, das löst nicht alle Probleme, aber das hilft.
Der ist schwer zu pinpointen. Also den einen Moment, das sind ja auch zwei verschiedene Fragen. Die eine Frage ist irgendwie, wie wichtig ist mir das und rettet das meine Seele und muss ich das einfach machen, um es zu machen und das etwas zu erschaffen und aus Scheiße irgendwas Positives rauszuballern, oder versuche ich davon zu leben? Allein das sind ja schon zwei verschiedene Fragen.
Definitiv.
Da gab's als Teenager schon viele Momente, aber der Moment, wo die endgültige Entscheidung fiel, war tatsächlich ein Montag, an dem aus dem Geldautomaten nichts rauskam und meine Taschen aber voller Kleingeld waren. So voll, dass irgendwann spät, kurz danach, eine gerissen ist und die gesamte Ringbahn sich mit Kleingeld gefüllt hat. Aber aber ganz im Ernst, es gab nicht einen Moment, und es hört auch immer noch nicht auf. Es gibt einfach bestätigende Momente, die dir sagen, dass du auf dem richtigen Weg bist und dass du zum Beispiel, man kann mich jetzt in Wacken auf eine Bühne vor 40.000 Leuten stellen und kann das vergleichen mit ich habe gerade 20 Cent in meinem Case liegen und keine Zigaretten mehr. Und es kommt jemand an der Brücke an mir vorbei, der einfach nur sagt, ey, hör bloß nicht auf. Tut mir leid, ich bin pleite, aber hör bloß nicht auf. Ich überlasse das anderen irgendwie, versuchen die beiden Momente abzuwiegen zwischen Wacken und diesem Moment. Weil für mich sind die beide genau gleich wertvoll.
Und wie war es so als Musikfan? Also du droppst ja auch ein paar Namen und es kommt auch drin vor, dass du damals auch sogar eine Slime-Platte dann gerade gehört hattest, was ja auch ein interessanter Twist ist. Du so als nicht Musikmachender, sondern auch Musikhörender, was würdest du sagen, welche Bands waren da wichtig? War das so das, was von deinem Vater mehr kam oder auch das, was man dann selber halt im Punkrock selbst entdeckt hat?
Ach, das war ein Prozess. Ich glaube, das meiste von dem Zeug, was mein Dad gehört hat, der ist vor 2 Wochen verstorben. So, brauche ich nicht. Alles
okay.
Gut, danke.
Gut.
Nee, der hat's geschafft, der hat's hinter sich, ist alles okay. Es wurde alles gesagt und wir haben uns gut verabschiedet, aber ich glaube, das meiste von dem wirklich guten Zeug, das er gehört hat, das habe ich halt als Kind lieb, war das mein Soundtrack, der Soundtrack meiner Kindheit. Und im Nachhinein habe ich erst als man alt genug war, um nicht mehr zu entscheiden, welche Art von Musik cool ist oder nicht cool, sondern wirklich die Kunstform an sich schätzt. Und das habe ich auch von ihm gelernt. Es gibt nur gute und schlechte Musik. So, ist egal, mit was für einem Instrument oder wer das produziert oder so. Entweder es berührt dich oder nicht. Das ist das Einzige. Ich habe Probleme mit Blechblasinstrumenten. Ich finde, die werden manchmal zu viel eingesetzt. Aber ich bin auch großer Fan von, wenn es gut gemacht ist. Das habe ich ein bisschen weit ausgeholt. Musik, Mann. Wo soll ich anfangen?
Und ich dachte, du magst Ska.
Ja, geht so. Geht so. Musik war einfach immer da und Musik ist, Musik verbindet. Und wenn es nur dich mit dir selber und damit, wie du dich gerade fühlst, ist, wenn dich einfach irgendwas catcht, und im Idealfall kann es auch Menschen verbinden, die ansonsten nie zueinander finden würden und sich nie kennenlernen würden, einfach nur, weil sie beide den Song geil finden. Die Musik ist einfach so wertvoll. Also für mich insbesondere, also mir hat's die Seele und das Leben gerettet, und mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo es fast schon ein Stück Verantwortung ist, weil es Menschen auf einem Level teilweise berührt. Also ich bekomme teilweise Nachrichten, wo ich geschockt bin, ne, wenn es dann wirklich heißt, so, wegen dir bin ich hier, der Vergleich mit der Brücke in Seoul, so, wegen dir bin ich nicht gehüpft, so. Und der nächste sagt, der Song lief auf der Beerdigung meines Bruders, der Selbstmord begangen hat. Das kann ich nicht in Worte fassen. Ich bin einfach nur unglaublich dankbar und ich möchte nie wieder irgendwas anderes machen und definitiv in nächster Zeit kein Buch mehr schreiben. Ich bin stolz,
das können wir hier gleich
schon. Stolz auf uns. Ich finde es großartig, dass es passiert ist, weil wer hätte das verdammt nochmal gedacht? Ich würde das gerne meinem Hauptschullehrer damals irgendwie, aber den gibt es bestimmt längst nicht mehr. Der würde auch dumm gucken.
Würdest du ihm das auf den Tisch behutsam hinlegen oder links und rechts um die Ohren ballern?
Nee. Also wenn, dann wäre er bestimmt 90 oder 100 Jahre alt.
Okay, dann machen wir es auch nicht.
Herr so und so, hier gucken Sie mal. Das ist für Sie. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und dann würde ich wieder gehen. Aber es wäre eine Genugtuung. Was soll ich sagen? Ich bin stolz drauf, aber ich bin auch froh, dass es vorbei ist. Und ich hoffe einfach, dass die Geschichte lesenswert ist.
Ja, so als Außenstehender, oder was heißt Außenstehender, so ein bisschen ist mir ja auch mit drin verstrickt, aber ja, auf jeden Fall. Also, und auch da muss ich ganz ehrlich sagen, war ich am Anfang nicht sicher, ob man das zusammenkriegt, auch als ich erfahren habe, wie euer Erzählkonstrukt ist, und da dachte ich schon so aus der Redakteurs-Lektors-Sicht, die ich auch so ein bisschen habe, so, das ist herausfordernd, das kann geil werden oder auch nicht. Und das geht für mich auf jeden Fall auf. Mir fiel ein bisschen dabei so auf, ausgehend jetzt von, wo ich erfahren hatte, wer du bist und was du machst, dass danach so ein paar Dinge passiert sind, die wo ich mir gedacht habe, ja, die beschließen jetzt ein Buch zu schreiben und dann passiert das, da passiert das, dann kommt halt eine der dienstältesten Punkbands und kommt auf die ja wirklich wilde Idee, muss man ja sagen, ne? So, jetzt macht das alles Sinn und nach dem ersten Song macht man Sinn und man hat auch da gemerkt, was die Bandkollegen und Kolleginnen da in dir gesehen haben, aber ich dachte, das ist doch jetzt, das, also Christian ist keiner, der Scheiße erzählt, aber das klingt ja jetzt ausgedacht, dass er so eine Wendung noch nimmt. Deswegen, Christian, wie schaust du so ab auf diese Zeit, also wo du beschlossen hast, in diesen ja auch sehr intensiven Schreibprozess gemeinsam irgendwie einzusteigen, was da alles passiert ist? Hätte man sich das irgendwie so ausmalen können oder ließ ich jetzt die Timeline falsch, dass die Entscheidung dann erst irgendwie kam, das Buch zu machen, als die Sache mit Slime stand?
Es fängt ja ein bisschen früher an schon, nämlich die Intro-Geschichte damals, du erinnerst dich ja, 2018, Tex war ja der Hauptprotagonist gewesen und ich habe dir damals erzählt, Mensch, ich glaube, da ist irgendwie was, ohne das irgendwie so dingfest machen zu können, ja, so aus dem Bauchgefühl raus, ich glaube, also man sieht da irgendwie was drin, ne? Wir haben ja super viel Aufwand in die Geschichte damals gesteckt. Tex, erinnerst dich, damals zu deinen Kindern gefahren nach Bayern und was wir alles gemacht haben.
Und wenn wir schon mal 50 Euro Spritgeld raustun bei unserer Kasse, war das wirklich,
war auf jeden Fall,
musste man hart für kämpfen bei der Buchhalterin.
So sehr wild und ich fand halt damals sehr, also damals hat man ja irgendwie gedacht, Mensch, das wäre irgendwie cool, wenn sowas aufgeht. Ne? Und irgendwie, du kannst dich vielleicht noch daran erinnern, an den Schreibprozess bei der Intro. Ich habe ja einige Longreads mal gemacht und das war, glaube ich, auch eine der schlimmsten Geschichten so, weil ich bin nicht mehr rausgekommen. Ne? Das war gar nicht nur an Text, sondern auch an anderen Leuten.
Text werden da ungefähr die Funktion, die Christian jetzt vielleicht in dem Schreibprozess hatte, so wie das klingt.
Weil für mich
reicht war dieses, jetzt.
Nee, genau, es reicht jetzt. Und das war, glaube ich, damals so die Sache, weil man war so drin, man war so eingesogen. Ich bin ja so 5 Monate ja auch da im Friedrichshainer Nordkiez mit ja obdachlosen Straßenmusikerinnen und Straßenmusikern rumgezogen. Man war so sehr drin in dieser Welt und für mich hat sich damals angefühlt wie, das ist nicht fertig hier, also was fehlt, die Geschichte ist nicht auserzählt, ne? Also, du kannst dich dran erinnern, du musst sagen, hey komm, reicht jetzt, gib's ab, lass ein offenes Ende und ist gut. Und wir hatten uns danach ja auch so ein paar Mal aus den Augen verloren. Ich habe heute mal wieder mein Telefon geguckt, wie viele Handynummern ich noch von dir habe. Ich glaube, müssen so um die 12 sein, wo ich immer noch, wenn ich dich jetzt anrufen muss, weil war ja immer wieder verschwunden, nicht da, also es war ja dann nicht so, dass man jetzt permanent Kontakt hatte, ne? Und wir hatten ja im Nachgang noch so sehr zufällige Begegnungen. Ne? Ich glaube, wir sind einmal Frankfurter Allee ineinander gerannt, so nachdem wir uns fast 2 Jahre nicht gesehen haben, weil ich dachte, wow, was ist hier los? Ich
bin gestern gerade am Ostpreuß vorbei und an der Stelle vorbei.
Ostkreuz
war es. Da haben wir uns wieder getroffen, als meine erste Single rauskam und du so, hä?
Ja, genau, das war.
Was?
Ja.
Ich so, nee, läuft. Du so, hä?
Ja.
Und dann hattest du eine neue Nummer wieder.
Genau. Das
war die 8. oder
genau,
so.
Die 8. Genau so lief das. Und wir hatten ja dann immer den Kontakt gehalten. Tex hat ja auch bei mir gepennt und viel Zeit in der Küche verbracht bei mir, so über das Leben und die Musik viel geredet und kam ja dann in den ersten Sachen raus, in den ersten Singles so ein bisschen. Und dann hast du ja schon erzählt von Slime und ich dachte, okay, das ist super wild. Also habe ich selber nicht geglaubt in dem Moment. Fand es aber deshalb so ein bisschen spannend aus dem Grund, weil es liest man im Buch vielleicht auch so ein bisschen raus, weil Tex hatte immer dieses Talent, das muss ich sagen, der hat halt immer irgendwie dran geglaubt, so, und auch damals in der Intro-Geschichte, die wir gemacht haben, 2018, da habe ich ja irgendwann auch den Glauben dran verloren, weil ich dachte, okay, Mann, das ist einfach Straßenmusik, der Typ ist so, okay, der Talent, der wird hier irgendwie wie alle anderen damit irgendwie in die Wand rennen oder sang- und klanglos verschwinden, und fand es aber trotzdem sehr beeindruckend, dass er so sehr stoisch immer dran geglaubt hat, das irgendwie zu schaffen. Auch so ein bisschen wahnsinnig, glaube ich. So, ich dachte, okay, das ist
ein Nicken.
Ja, genau so. Sei jetzt realistisch, Mann, und such den Job bei Edeka und komm hier raus irgendwie. Und er hat es einfach nicht gemacht. Und dann hat er es erzählt und ich dachte, okay, irgendwie ist das verrückt. Ja, und also viel, also man muss wirklich fairerweise sagen, es ist super viel Glück. Also wenn man jetzt von außen auf die Geschichte guckt, also damals auch die Geschichte, die wir bei der Intro gemacht haben. Ich meine, wie viele Leute habe ich getroffen, die auch super viel Talent hatten, tolle Menschen waren und wir alles auf eine Karte gesetzt haben und dann, über die wir heute nicht sprechen können, ne? Weil die irgendwie zwischendurch da falsch abgebogen sind oder das Glück einfach nicht hatten. Und das ist eine Geschichte trotzdem irgendwie spannend und schön zu erzählen. Und als du dann meintest, okay, wollen wir jetzt ein Buch machen, ich kann mich noch erinnern, wie es war, du warst bei mir in der Küche und da hat's gleich, die erste Single war gerade draußen von euch und dann meinte, ja, jetzt haben wir so viel Material. Und ich dachte, oh nee, jetzt frag bitte nicht, ob ich wieder eine Geschichte will, ich schreibe. Ich habe jetzt drei gemacht. Berliner Zeitung war es einmal, dann mit Intro und einmal für die City. Also für mich war es halt auserzählt. So. Ich dachte, das ist super cool. Ich habe mich für ihn gefreut, so dass er dann den Schritt geschafft hat und dann den Sprung von der Straße hinweg. Und das nicht mehr die Zeit und die Muße gehabt, das irgendwie auf, keine Ahnung, so eine Seite 3 Geschichte zu verdampfen, weil dafür wusste ich zu viel, den Weg, es war super komplex, das ist so. Und also die kam mit einem Buch, wo wir dann dachten, ja, okay, ja, das ist ja mega, weil da kann man wirklich das, auch diese, unsere gemeinsame 7 Jahre Reise so ein bisschen, so die Innensicht, die Außensicht ein bisschen erzählen, auch die Rückschläge, wo du fast mal dran gewesen wärst, es zu schaffen, was man dann ja wegwischt, ne? Weil die Leute sind von draußen eher so dieses Märchen, ne? Von wegen, ja, okay, der Typ war früher obdachlos und jetzt ist er, spielt dann Wacken vor 40.000 Menschen. Und dazwischen sind ja unfassbar viele Aspekte, so die ja wirklich dann so spitz auf Knopf entscheiden, ob du es wirklich schaffst oder nicht, so, ne, die du ja gesehen hast, die ich auch dann von außen gesehen habe. Und genau, deshalb war dieser Buchprozess dann von der Warte sehr spannend und dann natürlich dann mit dir zu schreiben auch nochmal, weil ich beneide ja Tex natürlich enorm für sein Songwriting-Talent. Also ich würde gerne so eine Song schreiben können, wo man viel mehr Platz. Ja, dafür. Und aber auch, was er vorhin so ein bisschen erzählt hat, der Anfang war so der Prozess nochmal deutlich anders, weil du hast, glaube ich, am Anfang so, ja, da war Texte sehr, diesen Rundumschlag gemacht, da die eigene Geschichte vielleicht ein bisschen gerechtfertigt und auch nächtelang dann abends da gesessen und einfach nur runtergeschrieben. Da habe ich mal so ein Word-Dokument zurückgekriegt, ich glaube Schriftgröße 24 oder so. Und so, ich dachte, oh Gott, das will ich. Ja, wie du vorhin gesagt hast, Daniel, so unfassbar super geile Stellen drin, aber auch so, du denkst so, wow, krasser Wahnsinn, das erstmal zu sortieren, wieder runterzureißen und dann in so ein Konstrukt zu bringen, so diese Story zu erzählen, wo man sagt, genau, alle Aspekte, die drin sind, ne, also das ist ja nicht nur, was man jetzt sieht, diese, ja, ich war früher mal obdachlos und bin jetzt Sänger von Slime, sondern man hat ja auch andere Aspekte in seinem Leben drin, wie die Zeit in den USA, die gelbesten Geschichte, also in Houston, also die Familie, aus der er kommt, die auch so sehr viel mit Gewalt und Drogenerfahrung zu tun hat, das Durchschlagen. Also es ist also sehr viele Aspekte drin und denen so gerecht zu werden und das zu sortieren, war natürlich ein spannender Akt.
Das glaube ich sofort. Das finde ich immer ganz interessant, weil das war auch schon bei den Songs, die Christian in dem ersten Text zitiert hat. Da waren halt unheimlich krasse Sätze drin. Und bei dir, Text, ist es ja eigentlich sehr spannend. Du bist ja eigentlich gebürtiger Amerikaner, also eigentlich erste Kindheit englische Sprache geprägt. Dann haust du aber manchmal so Lines raus, die, also wo eine krasse Affinität zur Sprache, also andere studieren halt jahrelang kreative Schreiben und kriegen Dinge nicht so gut festgenagelt. Kannst du irgendwie beurteilen oder weißt du, wo das herkommt? Hast du immer schon viel, vielleicht auch ein bisschen manisch, das falsche Wort, aber so wild geschrieben, dass dieser Prozess einfach gewohnt war? Oder kam es vielleicht von Songs, die du nachbauen wolltest, weil du geil findest? Oder weißt du ein bisschen, wo das herkommt?
Ich glaube, der Ursprung überhaupt zur Affinität, ich kann auch einige Dialekte, zwar nur die, wo ich wirklich Zeit verbracht habe, aber ich habe da definitiv ein Talent für. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass ich als Kind hin und her, das ist wirklich zwischen Deutsch und Englisch, deutschen Schulen, bayerischen Schulen und dann auf einmal irgendwie in der Middle School in Phoenix, Arizona, komplett andere Wirklichkeit und eine komplett andere Sprache. Und in dem Alter entwickelt sich ja das Hirn noch und auch das Sprachzentrum. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das damit zu tun hatte. Dann auch die Tatsache, dass ich, danke Dad, irgendwie, der hat mir die geilsten Klassiker vorgelesen und hat einfach die Liebe zu Büchern in mir erweckt. Schon als kleines Kind. Ich denke mal, das hat auch viel damit zu tun, weil mit meiner Bildung oder dem amerikanischen oder deutschen Schulsystem hat es nichts zu tun, weil das habe ich versagt und der Mann mir versagt, wie auch immer, warum, ist scheißegal, wie du es drehst oder wendest.
Das kommt im Buch nämlich ein bisschen durch, deswegen fand ich das, das braucht ein deutscher LK nicht.
Ich habe auch gerade überlegt, du hast doch auch kreative Schreiben
studiert. Ja, habe ich.
Das ist das eine und ich glaube, das andere ist, irgendwann habe ich mich bewusst mich noch in die Bücherei gegangen, in Florida habe ich damals gelebt und habe mir alle Bücher, die es über Songwriting gab, ausgeliehen, so richtig zum Anfassen, aus Papier noch. Und einige Bücher über Songwriting. So, ich wollte irgendwie wissen, wo ist der gemeinsame Nenner von einem Song, der wirklich funktioniert? Ich wollte einfach das Rezept verstehen. Und war weit entfernt von irgendwelchen Live-Geschichten oder sonst was. Ich habe nur für mich alleine im stillen Kämmerlein, wenn ich gerade die Zeit dafür gefunden habe, Musik gemacht und Songs geschrieben. Eine großartige Hilfe war dann auch noch ein Buch von Stephen King, das heißt On Writing.
Das ist wirklich brillant, ja.
Vielleicht kannst du es sogar besser erklären als ich, aber im Grunde geht es ja einfach nur darum, einem Laien, der nicht Literatur studiert hat, zu erklären, wie man einen Roman schreibt oder überhaupt ein Buch. Und da sind so ein paar Dinger drin, so ein paar Grundsätze, so ein paar Regeln oder Formeln oder wie auch immer, die sich direkt auf Songwriting umprojizieren lassen. Das Allerwichtigste ist Kill Your Babies.
Ja.
Das ist großartig. Einfach, wenn du es nicht schaffst, dass es passt, dann treib es ab. Du kannst es immer noch irgendwo abspeichern und irgendwann anders verwenden. Nimm es weg, bevor du daran verzweifelst. Das soll da nicht rein. Lass es sein, egal wie viele Tränen du vergossen hast, während du es geschrieben hast. Es ist scheißegal, es passt da nicht rein, also nimm es raus. Das ist, ja. Ich glaube, eine Kombi aus diesen zwei Sachen, so dass überhaupt zweisprachig aufwachsen und dann auch Sprache, das Hin und Her, auch das kulturelle Hin und Her und einfach das Erkennen, dass was macht einen guten Song und ein gutes Buch aus? Was haben die beiden Sachen gemein? Also erstens wollen die Leute das bildlich, du musst es ihnen bildlich beschreiben, die müssen sich da wirklich reinversetzen können, die müssen es im Idealfall riechen, schmecken, hören, alles. Und sie müssen die Emotionen nachempfinden können, oder was heißt nachempfinden? Sie müssen was spüren.
Ja, so, uns verstehen.
Das sind die Grundregeln. Und wenn du das schaffst, irgendwie strukturell hinzubekommen, dann ist der Rest Handwerk. Und das lernt man halt über viele, viele Jahre hinweg. Und nicht von einer Brücke auf eine Riesenbühne. So funktioniert das nicht. Es ist einfach ein Haufen Arbeit und du musst dich irgendwann entscheiden, nichts anderes mehr machen zu wollen, weil sonst ziehst du es nicht durch. Und das ist, was passiert ist.
Voll. Ich hatte letztens die sehr gute Autorin Sina Scherzand hier im Podcast, die auch sagte, ja, ich kenne halt auch viele, die dann so von der Uni kamen und so, und mich hat bei Autoren immer genervt, wenn die dann so, ja, ich muss erstmal 10 Jahre leben um ein Buch und so, sagst du, nee, scheiße, irgendwann muss man auch wirklich sich einfach mal auf den Arsch setzen und das Handwerk halt anwenden. Und das finde ich immer ganz spannend, weil ich kenne das nicht vom literarischen Schreiben, sondern eher so vom journalistischen, dass man irgendwann merkt, ab einem gewissen Punkt hat man ein gewisses Handwerk und weiß halt auch, man kann halt auch aus einem wilden Text was Aufgeräumtes machen, oder man, es fällt einem eine gute Headline ein, oder man weiß ungefähr, wie die funktioniert, auch wenn ja nicht jeder Schuss ein Treffer ist natürlich. Aber deswegen finde ich das auch gut, und es hilft natürlich auch, weil ich habe auch schon das Gefühl, dass diese Geschichte dann halt, wenn man sie verkürzt, klingt sie halt einfach ein Stück weit zu gut. Und ich finde an diesem Buch so stark, dass ihr von vornherein dieses, hey, es ist halt auch nicht alles Gold, was glänzt, ne? Also ich habe es jetzt nicht geschafft und stehe hier oben und da unten sind 40.000 Mettler, die vielleicht nicht mal irgendwie Slime mögen, so. Und was für ein Druck das ist, wie komme ich damit klar? Also da werft ihr einen ja auch gleich rein, so in diese Phase eigentlich so. Haben es denn eigentlich inzwischen alle Slime-Fans verwunden, dass du jetzt der Sänger bist? Ich fand ja, einer der stärksten Songs auf dem ersten Album, wo du dabei bist, ist halt Erzähl mir nichts vom Punkrock. Es sei denn, du bist der singt, geht's dann weiter. Und ich liebe auch die Deutsch-Punk-Szene und bin immer einmal im Jahr bei der Rock'n'Roll-Butterfahrt, wo ja auch Slime-Leute sehr involviert sind, und stelle doch immer fest, dass es mit die sympathischste, aber an vielen Punkten auch spießigste Community, die man sich so vorstellen kann.
Das hätte ich, kann ich genauso unterschreiben.
Okay. Aber siehst du, aber ich habe das Gefühl, du hast ja schon jetzt ein gewisses Standing gekämpft, dass das eigentlich nicht mehr so Thema ist, oder?
Na, im Grunde, nee, es haben nicht alle überwunden. Es gibt Hardcore-Fans, die, ich glaube, das hat sehr viel mit Nostalgie zu tun und auch einfach, ne, Wunschdenken und einfach wieder 18 sein wollen und damals, und sorry, es ist nicht 1982, tut mir leid, aber was passiert ist, ist die wirklich mich nach wie vor scheiße finden. Ich krieg ganz oft, vor allem wenn ich in Hamburg bin, immer noch das Kompliment so, eigentlich wollte ich dich scheiße finden, aber Ja, bitte. Aber was soll ich sagen? Geiler Scheiß, Mann. Das sind die schönsten Komplimente von der alten Garde der Slime-Fans. Es gibt einige, die finden mich scheiße, weil sie persönlich mit Dingen befreundet sind. Dingen und ich haben kein Beef. Wir haben noch nie gesprochen. Und keiner von uns hat über den anderen jemals ein schlechtes Wort verloren. Alles andere ist, um das einfach mal gesagt zu haben, so geht mir nicht auf den Sack mit dem Scheiß. Es gab Vorschläge, uns in einen Boxring zu stellen und was sind nicht alles. Fickt euch alle hart. So, ist mir egal. Ich hatte den höchsten Respekt vor dem Mann und vor seinen Entscheidungen und er hat auf jeden Fall den Respekt vor mir gehabt, nie auch nur irgendeinen Scheiß zu sagen. Und alles andere ist zwischen Dicken und meinen Bandkollegen. Und die könnt ihr fragen. Ich weiß nicht, wie oft ich das noch sagen muss, aber es passiert jedes Mal wieder. Ich finde es schön, dass du nicht gefragt hast, weil das fast immer kommt und es nervt einfach, weil es einfach so eine typische Sensationsgeilheit, so eine packt auch mal die dreckige Wäsche, außer es gibt keine. Nicht zwischen mir und diesem Mann. So, habe ich das auch mal gesagt. Was war die Frage nochmal?
Nee, gegen so grob in die Richtung.
Sind sie drüber weg? Die nicht drüber weg sind, wurden mit 15-jährigen Kiddies ersetzt, die in vorderster Reihe stehen und auf einmal Slime geil finden, obwohl sie davor noch nie davon gehört haben. Insofern haben wir anscheinend unseren Job gemacht.
Ja, voll. Und ich finde es halt auch immer problematisch, wenn man dann halt einfach, mein Gott, eine Band, die so lange existiert, die hat verschiedene Phasen. Was ist das Problem daran, das als verschiedene Schaffensphasen mit verschiedenem Personal und mit einer verschiedenen Ausrichtung zu sagen? So, das finde ich halt immer bei diesen, natürlich freut man sich dann über die Hits, aber ich finde das auf jeden Fall nach wie vor einen guten Move. Und Linkin Park haben ja jetzt auch den Slime gemacht halt. Die sind noch einen Schritt weiter gegangen mit der Sängerin, aber
auch mutig.
Die hat da ja auch mutig.
Sehr mutig.
Finde ich auch. Und ja. Finde ich fast besser will ich nicht sagen, aber finde der einzige spannende Move, den die hätten machen können. Aber Slime ist natürlich auch mit der Geschichte natürlich noch was anderes, aber.
Na, es ist, man kann das drehen. Ich meine, du kannst dich jetzt mit Rockfans unterhalten über AC/DC. Mhm. Bon Scott war 7 Jahre lang der Sänger von AC/DC. Dann ist er gestorben. Und es gibt immer noch Leute, die sagen, AC/DC ohne Bon Scott. Alter, wie alt bist du eigentlich? Solltest du nicht auch schon tot sein? So, das ist halt eben, und das waren 7 Jahre. Natürlich kann ich verstehen, dass es Menschen gibt, die einfach sagen, das ist nicht mehr Slime. Das ist nicht mein Slime. Nein, okay, dann ist es halt nicht mehr dein Slime.
Ja.
Dann wünsche ich dir alles Gute. Das hier ist jetzt mein Slime.
Ja, voll. Und halt, auch das merke ich immer bei der Rock'n'Roll-Butterfahrt. Ich liebe sie wirklich. Ich liebe sie sehr. Eines der schönsten Festivals der Welt. Aber Nachwuchs in dieser Szene ist eine schöne Sache. Sollte man auf jeden Fall unterstützen. Braucht sie nämlich.
Dringend.
Dringend. Genau. Ja, wir haben die Stunde, die ich immer so mache, schon fast voll. Um das jetzt so ein bisschen mal abzurunden am Ende raus. Ich finde es ja jetzt gerade, wir sprechen hier einen Tag vor der Buchpremiere. Exakt an dem Tag, also ich glaube, morgen kommt das Buch raus, an einem Freitag.
Heute
sogar schon. Okay. Okay. Ich finde das ja immer spannend, da verwischen die Grenzen ja immer, weil das immer ein bisschen früher ausgeliefert wird und dann werden sie auch immer schon früher ausgelegt. Wahrscheinlich hätte man am Mittwoch
irgendwie schon. Bei uns ist genau andersrum. Es sollte schon längst ausgeliefert sein, und heute rauskommen, aber die meisten haben es noch nicht.
Ah, verdammt. Stimmt, ihr wart gerade bei Dussmann und da gab es noch nicht.
Ne? Ja, Amazon hat auch irgendwie ein Problem gerade, habe ich mir von mehreren Leuten schon schreiben lassen.
Ach, verdammt.
Es ist, was es ist.
Aber es ist ja ein sehr spannender Punkrock halt, genau. Amazon Dussmann Punkrock halt, ne?
Ganz klar.
Christian, wie ist es für dich jetzt gerade so? Es ist natürlich klar, dass der Fokus auch auf dem Cover dann natürlich schon sehr, also ich finde es sehr spannend. Ich habe mich auch sehr darüber gefreut, dass ihr beide kommt und wie ihr beide dann halt auch, dass ihr das, also das Gleiche, was ihr im Buch macht, hier im Gespräch auch ein bisschen macht. Aber Christian, wie ist jetzt für dich so, hier Buch da zu haben? Text kann das jetzt schon mit Album fertig zu haben. Sicherlich ein bisschen Ähnlichkeiten, aber wie ist es für dich jetzt hier so, nach dieser ganzen Geschichte und Vorgeschichte und eurer langen Freundschaft jetzt hier mit einem fertigen Buch zu sitzen und Kiwi-Autor zu sein?
Wild kann man sagen. Ne? Ich glaube, du bist ja auch im literarischen Schreiben gewesen früher, ne? Oder auch im journalistischen Schreiben, deshalb hat, glaube ich, jeder mal den Traum zu sagen, wow, mein Buch zu haben, mega irre. Und probiert sich da irgendwie dran. Deshalb fühlt sich noch ein bisschen so unreal an, wenn man es dann wirklich irgendwo liegen sieht, so, und der Name draufsteht. Und dann jetzt auch so ein Verlag wie Kiwi sagt, also der jetzt auch kein Unbekannter ist, ist schon mega cool. Also Ich habe manchmal zu viel Understatement dafür. Ich würde am liebsten jetzt Jubelsprünge machen und sagen, ja, mega geil. Also, weil es auch, glaube ich, von der Geschichte damals, ja klar, drückt man immer davon, mal so ein Buch zu machen oder so, ne? Aber es jetzt irgendwie die Geschichte wird, war ja wie null absehbar. Ne? Also du weißt ja damals, wie viel Einsatz da reingeflossen ist, so und so Herzblut. Und dass es sich dann so hinten aufgelöst hat, zu sagen, wow, man kann diese Geschichte nochmal so erzählen. Ja, ist schon spannend. Also es ist irgendwie so persönlich auch so ein schöner Abschluss, glaube ich, wenn wir jetzt hier zu dritt sitzen, von dem, was vor 6 Jahren mal angefangen hat. Ne? Kannst du dich vielleicht noch erinnern, als ich dich angerufen habe, meinte, hey, ein paar Obdachlose getroffen, die machen Musik, lass mal eine Geschichte machen. Das war, glaube ich, das Heft bei der Intro mit den Arctic Monkeys und so.
Ja.
Und die hatten dann irgendwie so ein 7-Seiter drin und Text hat sich noch mega gefreut. Ja, ich habe mehr Seiten als die Arctic Monkeys. hat er dann irgendwie so stolz in seinen Gitarrenkoffer gelegt und den Leuten so gezeigt, hier, ich bin Straßenmusiker, aber ich habe eine Seite mehr als die Arctic Monkeys in der Intro. Und also so in der Rückschau, wenn man sieht, wie es also angefangen hat und ich habe ja dann auch die 5 Monate, glaube ich, mit euch dann verbracht, da oben auf dem Jammer mit den Jungs und Mädels, die irgendwas zu tun hatten. Und für mich war die Geschichte eigentlich schon so abgeschlossen. Ne? Das ist ja irgendwie journalistisch, du bist ja irgendwie raus. Ne? Also man trifft den einen oder anderen nochmal und wünscht irgendwie alles Gute und man erkundet sich, dass es irgendwie gut geht. Und das aber jetzt nochmal so in der Form zu machen und nochmal alles so selber so zu rekapitulieren, ist also so, wie unwirklich diese Geschichte auch einfach so war. Ne? Also dieses sich da kennenzulernen, die Menschen, die unterwegs waren, die Geschichten, die erzählen, diesen Einblick zu bekommen in so eine Welt, die man ja so auch nie bekommen würde. So, ne? Und dann Musikaspekte drin, die Geschichte aus Textleben, schon cool. Also ich freue mich wie Bolle. Auch wenn man das jetzt an meiner Stimme nicht so hört.
Das ist ja auch diese Podcast-Situation, genau, ja. Die ja auch immer noch sehr speziell ist. Tex, wie ist es für dich? Weil für dich ist es natürlich, es ist dein Leben da drin und du bist sehr offen an vielen Stellen und man macht sich ja auch ein bisschen vulnerabel, sage ich jetzt mal, doofes Wort, aber klingt nicht ganz so abgegriffen wie verletzlich.
Ich wollte gerade sagen, für alle, die aus meiner Ecke der bildungsfernen Gesellschaft kommen, das bedeutet verletzlich. Ja, Mann, ich habe mich total nackig gemacht, komplett.
Ja, und, so kann man es auch sagen.
Und keine Ahnung, das musste. Ich bin froh, dass es passiert ist. Es war furchtbar anstrengend. Es ist nicht mein erstes Rodeo, was im Vergleich zu Christian, was ist jetzt so, guck mal, hier ist das Produkt, das du erschaffen hast. Das ist für mich gerade ein bisschen nebensächlich. Ich habe gerade ganz andere Prioritäten. Das Ding hier ist fertig. Ich hoffe, es funktioniert und ich hoffe, Leute haben Bock darauf und kaufen es und helfen mir, meine Familie zu ernähren. Und abgesehen davon habe ich viel mehr Bock, wieder Musik zu machen. Das mache ich morgen. Das hier kommt heute nicht mehr raus, ne?
Nee, das kommt dann
habe ich letzte Woche gemacht. Auf jeden Fall gibt's noch ein anderes Projekt neben Slime, das heißt Telux, mit dem großartigen Lukas Öcker von Liedfett, mit dem ich auch jetzt ein Album fertig habe. Sprich, ich werde nächstes Jahr wieder vor zwei, im Idealfall, wenn alles gut geht, werde ich nächstes Jahr wieder vor 2 fertigen Produkten sitzen. Und was Leute unterschätzen, ist, wie lang dieser Prozess dauert. Und der Prozess, der Punkt, wo du raus bist, bis das Produkt raus ist, hast du schon wieder 6 bis 12 Monate Leben hinter dir, hast ganz andere Sachen im Kopf und planst schon ganz andere Dinge. Und das ist für mich ein interessanter Prozess gewesen, das zu lernen. So, und mittlerweile habe ich mich mit dem Gedanken angefreundet. So, bis das, woran du jetzt gerade arbeitest als Künstler, raus ist, bist du eigentlich schon drüber weg und machst schon wieder das Nächste. Und dann gehst du das Produkt an den Markt bringen und in diesem Fall halt auch einfach dein eigenes Leben, ne?
Das dann auch plötzlich Teil eines Produktes.
Es ist schräg. Natürlich passt kein ganzes Leben in ein Buch. Das hatten wir auch vorher schon, wie viel da gar nicht drin ist. Und dann gibt's die Sachen, die ich noch nicht mal getippt habe. Und die werde ich auch mit ins Grab nehmen. Also es gibt Fragen, die bleiben einfach unbeantwortet. Das ist auch völlig in Ordnung so, weil das steht allen anderen auch zu. Ich würde sagen, jeder Künstler hat, du kannst kein Künstler sein, wenn du kein Mitteilungsbedürfnis hast. Und wenn du das nicht einsehen kannst, dann musst du aufhören zu versuchen, Künstler zu sein. Du musst dir das eingestehen. So, ich will wahrgenommen werden. Ich will diese Geschichte erzählen und ich will im Idealfall vielleicht sogar verstanden werden. Ich will auch gemocht werden, aber ich habe auch Bock, gehasst zu werden. Ich habe einfach nur Bock auf Leben. So, ich habe Bock auf alles, was als nächstes kommt. Und dieses Buch ist für mich, glaube ich, viel mehr therapeutisch wertvoll als eine Errungenschaft als Künstler für mich. Ich glaube, ich habe mich dadurch einfach ein bisschen gesünder gemacht.
Vor allem der Prozess, ne?
Ich wollte es auch schon sagen, bei einigen Antworten von euch im Zusammenspiel habe ich auch schon die therapeutischen Elemente ein bisschen gewittert. Aber wir können ja jetzt auch ganz konkret, weil wenn dieser Podcast kommt, ist die Single draußen. Sie heißt Eigentor. Sie wird stand jetzt sogar auch schon ein bisschen angeteased bei dir auf den Social Media Kanälen. Was magst du vielleicht, wo wir gerade hier schon sitzen und im Grunde ja auch ein Musikmagazin sind, was magst du über den Song sagen?
Na, Mr. Mochi, ein großartiger Kerl. Wir waren mit Slime als Support mit Feine Sahne unterwegs. Und saßen irgendwann, so haben wir es halt ein bisschen kennengelernt, soweit das halt eben möglich ist in so einem Backstage-Szenario. Vor allen Dingen bei Feine Sahne ist ja absoluter Wahnsinn. Also das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer als bei Slime. Jedenfalls haben wir dann Nummern ausgetauscht und einfach gesagt, ja, irgendwie müssen wir es doch mal schaffen, einfach mal in Ruhe irgendwie abzuhängen. So, ja, dann müssen wir halt einen Song schreiben. Weil sonst gibt es da Kalender nicht her und dann sagt Management, da ist es zu tun, vergiss es. So, wie sollen wir das machen? Vor allen Dingen, er ist frisch gebackener Papa auch noch und so, ne? Und alle haben so ihre, müssen wir einfach machen. Und dann, was wird denn das für ein Song? Ich sagte, Eigentor. Das war einfach das erste Wort, das mir eingefallen ist. Und der Rest ist dann Stück für Stück passiert. Und irgendwann saßen wir im Studio und hatten eigentlich vor, uns furchtbar zu betrinken. Mindestens eine Nacht lang. Und einfach mal ein bisschen rumprollen, ohne Zeugen, ohne Handykameras, ohne Awareness-Team, Alter, ohne alles. Einfach nur wir Honks. So, und stattdessen sind wir da ziemlich fucking, wenn nicht komplett nüchtern rein und haben einfach durchgebuckelt und extrem fokussiert gearbeitet. Von wegen therapeutisch. So, im Grunde haben wir alle so alle drei unsere Selbstzweifel und unsere Fehlschläge und vergangene Eigentore, so verschossene Tore, was auch immer, verarbeitet und daraus ein Bild gemalt, das vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen Hoffnung macht. Irgendwo zwischen ist es nie zu spät, gesund zu werden und Digga, geh einfach endlich nach Hause. Du musst nur nach Hause, du musst jetzt nur aufstehen und nach Hause gehen. Und dann wird alles gut. Wenn du jetzt bleibst, wird das ein Eigentor.
Das ist die große Kunst, an diesem Moment dann irgendwann erkennen zu können.
Das ist die größte Herausforderung, die ich jetzt habe als Künstler, ist nach der Show.
Glaube ich sofort, ne?
Nach der Show, wenn alles still wird und das Adrenalin sinkt und du dich entscheiden musst, verpisse ich mich jetzt oder gehe ich mit denen mit, die noch richtig feiern wollen? Weil für die ist das hier ein besonderer Abend, die wollen das feiern. Für dich ist das auch ein besonderer Abend, aber morgen wird wieder ein besonderer Abend und übermorgen auch. Und wenn du die Scheiße überleben willst, dann gehst du jetzt fucking nach Hause oder ins Hotel einfach ganz allein. Sonst wirst du sterben. Punkt.
Das wäre eigentlich das perfekte Schlusswort. Aber mir fällt noch eine letzte Frage ein, weil ich diesen Begriff so stark finde. Und das natürlich jetzt ist, an diesem Punkt, wo Tex, du deine Geschichte erzählt hast und Christian auch seine Geschichte und den Blick auf deine Geschichte. Aber irgendwann kommt dieser Begriff, die Empathie der Straße. Und ich finde, das ist eine sehr schöne, also sehr, sehr gut getroffen auch, wie ihr es schafft, das nicht zu romantisieren, aber auch zu sagen, da gibt's halt auch viel Scheiß, aber da gibt's halt häufig auch kleine Gesten, die eigentlich sehr riesig sind, wenn man sie im Kontext betrachtet und im Zusammenhalt, wo sich halt die ach so feine Gesellschaft irgendwie was von abgucken kann. Deswegen jetzt mit dieser Formulierung im Hinterkopf, deine Geschichte und auch deinen Blick drauf, Christian, streift ja ganz viel Personal auch, Menschen, die da auftauchen. Du beschreibst einmal zum Beispiel junge Frauen, die auf der Straße landen und was da passieren kann. Dorothy's nennst du sie im Buch nach der Figur aus dem Zauberer von Oz. Und man merkt, da steckt ganz viel Leben und ganz viele Biografien drin, die nicht so viel Glück hatten oder mehr Pech hatten oder was auch immer. Und ich finde, selbst wenn sie halt nur so durchstolpern, ist da immer eine ziemliche Wärme drin. Deswegen wäre jetzt vielleicht so die letzte Frage, wie ist das jetzt für euch beiden so, wenn man, ihr braucht natürlich nicht ins Detail gehen, wen man da kennengelernt hat, auch da ist ja immer der schmale Grat Persönlichkeitsrecht und so, aber wie schaut ihr auf diese Zeit und auf diese Leute und habt ihr dann mit einigen noch Kontakt oder was für Gefühle habt ihr in diese Richtung?
Soll ich anfangen? Ich habe so sehr von außen gesehen, also den Begriff Empathie der Straße, den hat Tex mir mal gesagt, ich fand es damals sehr schön, weil es wirklich so sehr viel zusammengefasst hat, was da so an kleinen Gesten, wie du beschrieben hast, oder Begebenheiten so unterwegs sind. Also auch so sehr viel, was so Vertrauen und so Vorschussvertrauen da war von Leuten, die gar nicht wissen konnten, wer du bist und umgedreht. Ich habe es im Buch geschrieben, ich hatte stellenweise auch damals ja wohnungslose und obdachlose Leute bei mir schlafen lassen und in der Rückschau geschrieben, so absolut dumm gefühlt, weil ich dachte, Mensch, ich räume die Bude aus und war dann überrascht, dass sie halt so dankbar waren und dann wie Tage später noch ihr letztes Kleingeld, was sie erspielt hatten, in die Hand gedrückt hatten, wo man sich dann selber so unfassbar dumm gefühlt hat, dass man sowas gedacht hat. Was sehr, sehr, sehr krass war. Und einen von denen habe ich tatsächlich vor einer Weile auch wieder getroffen, weil er jetzt bei mir in die Nähe, in den Kiez gezogen ist mit seiner neuen Freundin, ist jetzt auch Vater geworden, hat jetzt einen Job angefangen. Und da redet man natürlich noch über so die Zeiten und wie man sich so zurückerinnert. Und das ist halt immer noch spannend, dass du dann auch diese Wärme von den Leuten immer noch spürst, obwohl ich mit denen stellenweise ganz wenig Kontakt hatte. Immer nur aus dieser Beobachterperspektive. Ich saß dann meistens nur rum, hab mit denen geredet, also hab ja nie auf der Straße gelebt oder so, ne? Und dass man trotzdem noch merkt, okay, die ändern sich und also es ist schon verrückt. Also so eine Herzenswärme, die dann so irgendwie entgegenkommt, also eine Freundlichkeit, eine Offenheit, die so sehr unvoreingenommen ist, die so fernab von Status und ein Scheiß ist einfach, ne? Sondern wo sie einfach nur entscheidet, so war es halt gut zu mir oder nicht. So, das ist diese ganz klassische Trennung so im Leben. Und das fand ich sehr ehrlich so und auch sehr beeindruckend, dass sich das auch so hält. Und sehr schön. Und wie du aber selber auch sagst, diese muss man halt aufpassen, diese Romantisierung, weil der Grad ist halt super schmal. Auf der anderen Seite hat man auch die Sachen erlebt, die absolut uncool waren. Ne? Und aber in Summe, ja, du hast mal schön gesagt, ne, Leute sollten mal auf der Straße leben, ne? Dann sieht man nämlich
mal ein Jahr durchziehen.
Ja, wie gut Menschen einfach mal auch so sein können, so aus der Perspektiven. Also teile ich nicht komplett, wenn es Gedanken, ne? Also wirklich so dieses Erlebnis, was ich mit Menschen hatte, die auch überhaupt nichts mehr hatten, also gar nichts mehr hatten, so, und die auch nichts mehr zu verlieren hatten, die trotzdem immer ein Lächeln auf den Lippen hatten und immer, das war auf jeden Fall sehr beeindruckend. Das finde ich, glaube, wir sind ja gerade auch so gesellschaftlich, wenn es gerade in so einer Schwarzmalereiphase, vielleicht teilweise zurecht, teilweise auch nicht. Aber diese Empathie der Straße, so wie ich sie damals erlebt habe, dass man dann auch immer so Leute, die wirklich echt im Dreck gelebt haben, nichts mehr hatten, wie so Tag zu Tag überlegen mussten und trotzdem sich immer das Lachen abgerungen haben, hey, alles wird gut, wird's immer. Und das fand ich sehr schön. Ich glaube, vielleicht können wir uns da alle voll ein bisschen mehr abschneiden, ohne jetzt den kompletten Dropout machen zu müssen.
Und Tex, wie ist für dich?
Den Dropout kriege ich hin. Ich bin ein gesegneter Mann, weil ich wahre Freunde habe, die übrig sind. Es gibt einige, mit denen kann ich nur noch bedingt abhängen, weil sie mir nicht gut tun, auch wenn sie es gut meinen. Und vielleicht auch einfach, weil sie sich gerade selber nicht gut tun. Und dann gibt's andere, die haben auch sich richtig gemausert, was auch sich gemacht. Auf jeden Fall stehen morgen, also ich, wenn wir hier fertig sind, machen wir ein paar Fotos und dann muss ich mich um die Gästeliste kümmern. Es sind durchaus noch Leute von damals in meinem Leben. Und zwar die, erstens die, die am ehrlichsten waren und wie formuliere ich das? Lemmy, ich habe das letztens erst in einem Interview schon, aber es ist einfach sehr perfekt. Lemmy hat das folgendermaßen beschrieben, Lemmy Kilminster. Mr. Kilminster hat gesagt, Friends, a real friend is someone who's gonna hide you if you're wanted for murder. How many of those do you have? Ich hab so ein paar. Und die sind immer noch da. Und ich bin auch für die da.
Hoffentlich ohne Mord.
Hoffentlich.
Hoffentlich.
Aber Karma ist eine Bitch mit einem Klappspaten im Kofferraum.
Das ist ein guter Abschlusssatz. Ja, dankeschön. Tex Brasket, Christian Schlonner, beide hier. Autoren des Buches Dreck und Glitzer, eine Geschichte von der Straße und vom Licht an dunklen Orten. Gerade heute, wo wir hier sprechen, bei Kiwi erschienen. Und ja, ein wirklich tolles Buch. Also ihr müsst nicht ein Jahr auf der Straße leben, obwohl es vielleicht vielen wahrscheinlich auch mir selbst gut tun oder nicht gut, man weiß es nicht. Aber wenn ihr wirklich jetzt mal, lest dieses Buch, gerade wenn man in so einer Stadt wie Berlin wohnt, wo man sich auch dann häufig überlegt, wem gebe ich heute was, was habe ich denn an Kleingeld in der Tasche, wen treffe ich in der U8, wenn man regelmäßig fährt, weiß man, wer da und so weiter und so fort. Und hier habt ihr wirklich eine sehr spannende Perspektive, aber auch einen sehr intensiven Text über ein sehr intensives Leben und sehr intensive Musik. Und vielleicht die erste Biografie, die halt so im Ping-Pong geschrieben ist und die sich manchmal selbst widerspricht und widerlegt in kleinen Teilen. Und gerade das finde ich beste Entscheidung, das so gemacht zu haben. Deswegen. Tex, Christian, schön, dass ihr hier wart.
Danke. Lieben Dank. Lieben Dank für dein Vertrauen vor 6 Jahren, die Geschichte zu machen.
Immer wieder gerne. Da hatten wir schon gemerkt, der labert nicht nur, der liefert auch. Das war das Buch zur Woche vom Diffus Magazin. Mein Name ist Daniel Koch und dann sage ich einfach Tschüss und bis zum nächsten Buch.